Kann unsere Gesellschaft das so annehmen, dass die Juden in Deutschland sich entweder vollkommen verstecken oder am Ende sogar flüchten müssen? Kann das so sein? Lassen wir das zu? Im Namen von was? Von falsch verstandenem Liberalismus, der denen gegenüber tolerant ist, die selber die Intoleranz für sich gepachtet haben?
Hallo, ich bin Tom David Frei, Filmemacher, freier Journalist und Content Creator. Seit kurz nach Ausbruch des Krieges in Israel und Gaza bin ich nun schon in Nahost unterwegs, in einer Region, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Ich spreche mit hunderten Menschen, höre ihnen zu und erzähle dann ihre Geschichten. Dies ist eine Sonderfolge. Chanukka, Weihnachten, das volle Programm. Hören wir rein.
Ich weiß noch nicht so genau, worauf dieser Podcast hinauslaufen soll. Im Moment sitze ich am Flughafen, im Terminal. Touristen sind eigentlich fast gar keine da. Dafür ist die Situation in der Region einfach zu angespannt. Aber relativ viele Israelis sind unterwegs. Es sind auch wieder welche dabei, die das Land verlassen. Ich werde natürlich auch nach diesem Podcast noch weiter berichten. Denn die meisten Themen habe ich ja noch gar nicht in Podcast-Form verarbeitet. Ich war jetzt summa summarum fast 7 Wochen hier vor Ort und habe vieles erlebt. Das waren Momente des Grauens, das waren Momente menschlicher Schönheit und es waren Momente, die sich irgendwo mitten dazwischen bewegt haben. Die Frage, wie man jetzt so eine Reise bewertet, die kann man natürlich unterschiedlich gestalten oder auslegen. Finanziell hat sie sich gelohnt? Nein, natürlich nicht. Für die Reise habe ich ordentlich draufgezahlt. Und das, obwohl bei Social Media mich immer mehr Hasskommentare erreichen von Leuten, die sagen, oh, die Juden, die haben dich doch bezahlt, die haben dich doch bezahlt, du machst das doch wegen des Geldes, du machst alles für Geld. Ha, ganz im Gegenteil. Einen Großteil der Reise habe ich selbst gezahlt und einen Teil der Reise hat meine Redaktion übernommen. So ist das, wenn man an was glaubt und der Meinung ist, dass berichtet werden muss, weil es zu wenige Stimmen gibt, die eine gewisse Perspektive darstellen. Es ist nicht so, dass aus Israel wenig berichtet wird, ganz im Gegenteil. In Israel, das ist so ein richtiger Hotspot für Journalisten. Ich glaube, es gibt wenige Orte auf dieser Erde, wo man mehr Journalisten findet als in Israel. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt die Berichterstattung machen über die neuesten Verschiebungen an der Grenze. Mir ging es eher um die Geschichten hinter den Nachrichten. Mir ging es darum, herauszufinden, wie geht's der Gesellschaft hier? Wie fühlt sich die Gesellschaft? Wie verändert sich die Gesellschaft? Wie entwickelt sich so eine Gesellschaft in einem solchen Szenario? Es ist ja ein Krieg, der nicht mit vielen anderen Kriegen vergleichbar ist. Wenn wir uns beispielsweise mal die Ukraine anschauen, dann ist das eine ganz andere Art Krieg als das, was hier stattfindet. Also die Kriegsverbrechen, die hier am 7. Oktober verübt wurden, die waren so massiv, dass sie fast beispiellos sind. Vergleichen kann man sie noch mit den Horrortaten, die Daesh, also der IS, verübt hat in Syrien und Irak. Aber andererseits ist die Region nicht gänzlich ein Kriegsgebiet. Viele Leute haben mich auch angeschrieben und haben mir gesagt, wow, ist das mutig, was du da machst. Naja, also wenn man sich in Tel Aviv aufhält oder wenn man sich in Jerusalem aufhält oder wenn man sich in Haifa aufhält, da ist die Situation eigentlich relativ normal. Natürlich mit der Betonung auf relativ. Raketen fliegen, da geht man in den Bunker. Aber es ist jetzt nicht so die Art Kriegsgebiet, die man vor Augen hat, wenn man als Europäer das Wort Krieg hört. Dann sieht man natürlich das zerbombte Dresden, dann sieht man Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs. Das sind dann wahrscheinlich so die Bilder, die man vor Augen hat. Oder vielleicht auch sowas wie den Irakkrieg. Das ist hier nicht so. die israelische Regierung hat im Gegensatz zu Hamas in Gaza viel darin investiert, die eigene Bevölkerung zu schützen. Das heißt, es ist nicht so, dass man nach Kriegsausbruch unvorbereitet war. Natürlich war der Überfall am 7. Oktober eine absolute Niederlage. Absolut. Allerdings kann man zu dem Resultat kommen, dass die Kriegsführung, die danach stattfand und stattfindet, dass die Regierung darauf schon vorbereitet war. Natürlich haben irgendwo in den Schubladen Pläne gelegen, wie man da jetzt vorgeht. Natürlich ist auch die Bevölkerung hier an Raketenbeschuss gewöhnt. Natürlich sind die Streitkräfte hier auch entsprechend ausgerüstet, um jetzt so eine Operation durchzuführen. Dass Israel diesen Krieg verliert, die Chance ist wirklich minimal. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Und dennoch hat der 7. Oktober hier alles verändert. Menschen, die politisch links eingestellt waren, die fühlen sich jetzt so ein bisschen betrogen um ihre eigenen Wünsche, um ihre eigenen Vorstellungen. Dass sie nach rechts abdriften, wie viele Medienhäuser das nahelegen, das könnte ich jetzt aus den Gesprächen, die ich geführt habe, nicht bestätigen. Denn sie sehen ja viele der Fehler, warum es so zu diesen Massakern gekommen ist und warum es auch möglich war, dass beispielsweise die Hamas die Sicherheitslinien durchbrochen hat, die sehen sie ja bei der eher rechten Regierung. Das heißt, die politische Linke in Israel, die wird sich wahrscheinlich neu formieren müssen, neu finden müssen. Was heißt links sein? Was heißt links sein in 2023? Und was heißt links sein in Nahost? Eine Region, wo man mit Themen wie Homosexualität und Transgender natürlich nicht weit kommt. Außer vielleicht noch in Israel. In Israel kann jeder leben, wie er möchte. Und trotzdem sind das Themen, die die europäische und amerikanische Linke beschäftigen, nicht aber die israelische. Die haben ja auch ganz andere Sorgen hier. Und die politische Rechte? Ganz schwer. Ganz, ganz schwer einzusortieren. Die fühlen sich einerseits von ihren Politikern wahrscheinlich auf eine gewisse Weise im Stich gelassen. Eben auch, weil es zum 7. Oktober kommen konnte. Und andererseits vertrauen sie aber weiterhin darauf, oder zumindest viele von ihnen, dass die aktuelle Regierung, zumindest für den Moment, weiterhin an der Macht bleiben sollte, zumindest so lange, bis der Krieg in Gaza vorüber ist. Danach würde ich sagen, ist erstmal alles offen. Aber das sind die politischen Fragen. Und ich muss zugeben, dass es gibt nicht so wahnsinnig viele Menschen, die jetzt hier tiefe politische Gespräche mit mir führen wollten. Das sind meistens ganz persönliche Gespräche. Das sind Gespräche von jungen Leuten, die sagen, ich weiß nicht, ob ich in dieser Region hier ein Kind bekommen will. Und dann sage ich, okay, kann ich nachvollziehen. Aber wo willst du hin? Ja, und dann herrscht Stille. Wo will man hin, wenn der Antisemitismus gerade im Westen grassiert? Wo will man hin als Jude? Zu Hause fühlt man sich unsicher. Man weiß, dass das eigene Kind, wenn man mal eins bekommt, in die Armee wird gehen müssen. Man weiß, dass ständige Gefahr besteht. Aber Europa und Amerika sind kein Schutzschild mehr. Man hat eine gewisse Ratlosigkeit. Und man fühlt sich wahrscheinlich auch in einer Situation, in der man sich, ja, an die man sich vielleicht schon gewöhnt hat bis zum gewissen Grad. Man ist eben doch auf sich alleine gestellt. Man muss alleine wehrhaft sein. Man muss für sich selbst sorgen können. Und im Zweifelsfall muss man auch die eigenen Interessen gänzlich priorisieren. Über all das stellen, was die Welt fordert, um zu überleben. Nicht um Macht zu demonstrieren. Einfach nur, um zu überleben. In dieser Region, die für jeden freiheitsliebenden Menschen schwierig bis gefährlich ist. Ich war in den letzten Wochen viel unterwegs und ich habe viele Menschen gesehen. Ich war in den Kibbuzim unterwegs und habe da mit einer Gruppe Jugendliche einen Berg erklommen am ersten Tag von Chanukka. Jetzt sitze ich hier im Terminal des Flughafens und schaue in viele verschiedene Gesichter. Und mir erschließt sich der Gedanke einfach nicht, warum man diese Menschen so stark hasst, warum man nicht demonstriert, warum man keine Hassnachrichten schreibt, wenn überall auf der Welt Kriege toben. Ob im Jemen oder im Sudan, ob die Situation im Libanon schlimm ist oder in der Türkei. Israel wird weiterhin an einem doppelten Standard gemessen, der auf diese Weise einmalig ist. Bei jedem Land dieser Welt wird die Realität als Maßstab angelegt, bei Israel die Perfektion. Verstößt Israel dagegen? Und natürlich tut es das. Dann bricht sich der Hassbahn. Ich habe vor einigen Wochen ein Instagram-Profil gestartet, um einfach nur aus einer privaten Perspektive über das zu berichten, was ich hier im Alltag erlebe, während ich schreibe und während ich filme. Und dem Profil folgen im Moment, ich weiß es nicht, vielleicht sind es 1000 Leute. Es ist ein recht kleines Profil. Der Hass, den dieses Profil aber auf sich zieht, ist unglaublich, scheint grenzenlos. Drohungen, Beschimpfungen, das volle Programm. Und natürlich kann man sich anschauen, wer das ist. Wer schreibt diese Hassnachrichten? Das sind deutsche Staatsbürger mit Wurzeln in Nahost. Außerdem sind es besonders viele Türken, die in ihrem eigenen Land nicht aufstehen, wenn der Präsident Kurden bombardiert. Die aber Israel, das sich verteidigt, immer als Kindermörder beschimpfen wollen. Und natürlich ist jeder einzelne Todesfall, ist jedes einzelne Leben, das zivil ist und unschuldig und das im Krieg verloren geht, eine große Tragödie. Das zweifelt niemand an. Und dennoch muss man den Schuldigen in diesem Konflikt bei der Hamas suchen. Die Juden ermorden wollte und die Juden ermorden will, die von ihrem Kriegskurs nicht abrückt und das auch offen und ehrlich sagt und die dabei sogar die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschilde missbraucht. Aber all die Fakten, die erreichen die, die hassen wollen, nicht. Es ist nicht mal so, dass man eine Debatte führen kann. Man wird bedroht, man wird beschimpft. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, in Deutschland zu leben und ein Jude zu sein dieser Tage. Ich bin nach Israel geflogen, obwohl ich Christ bin. Und Deutscher und Schweizer. Ich bin hier nicht direkt drin in diesem Konflikt. Ich habe nur von hier berichtet. Ich habe nur gesagt, was ich gesehen habe. Ich halte fest, was ich sehe. Ich spreche mit den Menschen. Ich höre ihnen vor allen Dingen zu. Und ich werde dafür massiv angegangen. Mich persönlich stört das nicht groß. Ich kann das wegstecken. Aber wie machen das Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen und die sich jetzt in einer Bedrohungslage wiederfinden? Wo gehen die hin? Viele von denen sind sehr, sehr kritisch, zum Beispiel mit Benjamin Netanyahu. Viele von denen wollen eigentlich nicht nach Israel. Aber die fühlen sich jetzt so, dass es hier in Nahost sicherer ist, als es das in Deutschland ist. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Kann unsere Gesellschaft das so annehmen, dass die Juden in Deutschland sich entweder vollkommen verstecken oder am Ende sogar flüchten müssen? Kann das so sein? Lassen wir das zu? Im Namen von was? Von falsch verstandenem Liberalismus, der denen gegenüber tolerant ist, die selber die Intoleranz für sich gepachtet haben? Die Frage ist, wann wir mit der Diskussion beginnen. Und es wird eine unschöne Diskussion sein. Wie geht man mit den Menschen um, die in Deutschland Hass säen, die durch Bildung, die durch Information nicht erreichbar sind Was macht man mit denen, die bei Social Media andere bedrohen? Und mit denen, die auf der Straße ihren Hass frei herausbrüllen? Wie geht eine freie Gesellschaft mit Menschen um, die die freie Gesellschaft ablehnen? Ich wünsche mir, dass diese Diskussion nicht einer Partei wie der AfD überlassen wird. Ich wünsche mir, dass Parteien der Mitte sich in diese Diskussion einklinken und dass diese Diskussion offen geführt wird. Was ist Deutschlands Rolle in diesem Konflikt? Schwer zu definieren. Immer wieder wurde mir auch von unterschiedlichen Hassern unterstellt, ich wäre ja nur hier, weil ich meine deutsche Schuld begleichen wollen würde. Ganz ehrlich, ich persönlich spüre keine deutsche Schuld. Ich weiß, dass mein Land eine besondere Verantwortung hat. Ich persönlich habe aber niemandem etwas getan. Ich berichte von hier. Ich war schon oft vorher Gast in diesem Land, weil ich die Werte dieses Landes teile. Weil viele unserer Werte in Deutschland auf den Werten basieren, die aus diesem Land stammen. Natürlich nicht aus diesem politischen Land, das Land Israel. Das Politische ist ja erst recht jung. Die sich natürlich aus dem Judentum ableiten. Deshalb bin ich hier. Was ist also Deutschlands Rolle? Wer nimmt die Diskussion an? Wer nimmt die Diskussion auf der großen politischen Bühne an? Und wer ist stark genug, der Welle des Hasses zu widerstehen, die dann über einen hereinbricht? Die wahrscheinlich größte Gefahr, die wir uns geschaffen haben, ist Social Media. Und das tut mir sehr leid, dass ich das sagen muss. Als überzeugter Liberaler in Freiheitsfragen, der die Meinungsfreiheit immer verteidigt, tut es mir weh zu sagen, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Was soll das heißen? Wie viele Konservative und Liberale in Amerika bin auch ich der Meinung, dass mehr Meinungsfreiheit gut für eine Gesellschaft ist. Dass, wenn wir mehr sagen dürfen, wenn wir mehr aushalten, sich am Ende die richtigen oder die klügsten Meinungen durchsetzen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass diese Idee für mich wie teilgescheitert scheint. Dadurch, dass wir Menschen haben, die sich noch niemals mit einer Thematik befasst haben, die aber es geschafft haben, auf welche Weise auch immer, bei TikTok oder Instagram eine riesige Followerschaft aufzubauen, die sich ein riesiges Publikum erarbeitet haben. Und dieses Publikum meistens Social Media als Hauptinformationsquelle nutzen. Dadurch schaufeln wir der Meinungsfreiheit im Moment ein Grab. Wenn ich solche Sachen sage, dann werde ich immer wieder gefragt, was ich als Lösung vorschlage. Und ich will ehrlich sein, ich habe keinen einfachen Lösungsvorschlag. Und jeder, der sagt, ach, ich weiß, wie es geht, ich weiß es nicht. Ich würde erst mal das anzweifeln. Ich weiß nicht, ob irgendwer weiß, wie es geht. Letztlich waren wir noch nie so frei, wie wir es heute sind. Und das vergessen wir oft. Wir nehmen das einfach hin. Wir denken, dass Freiheit die Norm ist. Aber Freiheit ist sehr fragil. Und kann sich die Freiheit abschaffen, wenn sie zu frei wird? Letztlich geht es jetzt darum, die Gesellschaft, die klügsten Köpfe aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenzubringen, einen bundesweiten Dialog zu starten und nach Lösungen zu suchen. Gemeinsam. Ohne das Links-Rechts-Schema. Zumindest sollte daran jeder Interesse haben, der weiterhin in einer freien Gesellschaft leben möchte. Die nächsten Wochen werdet ihr auch weiterhin Podcasts von mir hören, auch zum Thema Israel, auch dann, wenn ich nicht mehr vor Ort bin, weil ich die vielen Wochen, die ich hier zugebracht habe während des Konflikts, wo ich so viel gesehen habe, weil ich die alle noch verarbeiten werde. Keine Sorge, da kommt noch mehr. Jetzt allerdings möchte ich erstmal allen Juden, die zuhören, ein schönes Hanukkah-Fest wünschen und allen Christen weiterhin eine schöne Weihnachtszeit. Bis bald.